Hallo Podcast, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
Freunde des Fußballs, herzlich willkommen zurück zu Kick and Talk, zu der Plattform, wo alles schief getippt wird, was schief tippen man kann. Lediglich Borussia Dortmund und Bayern München haben mal richtig getippt. Dafür gehört auf jeden Fall 3 Schulterklopfer. Einmal natürlich an Niklas, Erik und meinerseits. Schön, dass ihr wieder da seid, Jungs. Schön, dass wir wieder miteinander quatschen können. Was quatschen wir denn diese Woche? Beziehungsweise was bequatschen wir? Allen voran natürlich die UEFA Champions League. Die Plattform, die wahrscheinlich Manchester United wieder verkacken wird, ne? Ich und Erik hatten gerade noch, hatten Augen gemacht, hatten große Augen, als wir gesehen haben, letzte 6 Spiele Liverpool hat allesamt gewinnen können und damit, glaube ich, jetzt 2 Punkte Abstand und ein Spiel mehr als Manchester United. Also wenn Liverpool das wirklich schafft, dass Manchester United nochmal die Champions League verkackt und runter zu geht. Von Erik, dann ist das auf jeden Fall ein Lacher wert. Nein, aber wir reden vom Stadtrivalen Manchester City. Die bekommst mit den Königlichen die frisch gebackenen Copa del Rey Winner. Ich dachte diesmal, es wäre wirklich in Saudi-Arabien, aber es hat sich ja herausgestellt in Sevilla. Wusste ich gar nicht.
Fast das Gleiche.
Beides mit S. Warm, S, irgendwas. Nee, war gute Stimmung. Gutes Spiel, wirklich von beiden Seiten. Glückwunsch an Real. Und ja, frisch gebacken, jetzt können sie direkt das Ganze mal in der Champions League zeigen. Und ich glaube, auf das Duell freue ich mich persönlich richtig, richtig, das Mailänder Derby im Champions League Halbfinale. Leute, kneif mich mal, das Ganze war vor, glaube ich, 12, 15 Jahren, das letzte Mal irgendwie sowas. Also auf jeden Fall vor 2010, irgendwann mal um den Bereich, als noch alle guten Spieler beim AC und Inter gespielt haben. Das ist richtig krass, dass wirklich ein Mailänder-Team im Finale steht. Aber fangen wir mal mit Mailänder-Derby an, wenn wir schon dabei sind. Leute, beide tabellentechnisch direkt nacheinander. Jetzt haben sie beide auch das letzte Ligaspiel gewonnen. Wie hitzig wird das zwischen den zwei, Erik?
Das wird definitiv brennen, zumal ich sehe, beide Teams sind aktuell halbwegs formstark, haben die letzten 4 Spiele jeweils nicht verloren. Also ich glaube, für beide ist es eine sehr, sehr große Chance. In der Liga sieht es ja jetzt dadurch, dass Juve jetzt auch die 15 Punkte wieder aktuell zurückbekommen hat, auch super eng aus. Und
nur vorläufig? Also es gab doch keinen 100%igen Urteil, oder? Sind die 15 Punkte jetzt offiziell wieder back?
Nee, offiziell nicht, aber sie sind wieder überall mit einberechnet worden. Vorher sind die ja gestrichen worden und jetzt sind sie in jeder Tabelle, die du jetzt aufmachst, sind sie jetzt aktuell wieder drinne. Ich glaube, das Urteil wird irgendwann Ende der Saison nochmal, werden sie es, glaube ich, genauer besprechen, aber sie haben es jetzt wohl nochmal revidiert und man rechnet jetzt mit den 15 Punkten aktuell, so wie ich das mitbekommen habe. Deswegen wird es auch hitzig, weil Lazio ja auch eine gute Rolle spielt um die Champions League. Und die wollen ja beide.
Ich wusste gar nicht, dass Lazio mit da oben dabei ist. Erst als ich die Ligatabelle nochmal angeschaut habe, ich so, wie kamen die jetzt dahin, Digga, auf Platz 2? What the fuck?
Ja, und die haben auch jetzt am Wochenende gegen Milan gespielt und da haben sie eine Pleite kassiert. Aber deswegen, es ist auf jeden Fall super eng um Platz 3, 4 bei denen. Also da geht es halt, wie gesagt, auch um die Champions League und man stelle sich mal vor, die stehen wirklich im Finale und dann hauen die da alles rein, egal wer es ist. Aber ich muss schon sagen, ich habe eine leichte Tendenz zu Inter, muss ich sagen, weil ich finde, ja, vorne Martinez und Lukaku, der in den wichtigen Spielen dann doch immer einen netzt und halt einfach Barella, finde ich einfach ein super Stratege, da wird jetzt auch heiß umworben auf der ganzen Welt. Ich finde Inter tendenziell ein bisschen stärker, also von der Form jetzt und von der individuellen Klasse vielleicht ein bisschen. Und Milan hatte letztes Jahr ihren Run auf die Meisterschaft. Ich glaube, jetzt ist Inter auf einem groben Coup Richtung Champions League Finale und deswegen habe ich aktuell eine kleine Tendenz eher zu Inter. Aber da gibt es ja weder Heim- noch Auswärtsspiel. Das ist halt schon irgendwie sehr, sehr geil. Und das in einem meiner Lieblingsstadien schlechthin, was ich unbedingt nochmal besuchen wollte.
Es existiert ja bald noch nicht mehr, ne? Also
ja.
hast leider nicht mehr so viel Zeit. Aber ich kann
ein
nur
Jahr
sagen,
habe ich noch.
Forever Schwarz-Rot, Alter.
Ich bin auch auf jeden Fall, meine Zeit war auch Milan, als ich aufgewachsen bin, hier die Cafu, Dida, Shevchenko, Pirlo, nicht Inzaghi, aber Maldini, Nesta und wie sie alle heißen, Gattuso, Kaka, hör mir auf, es ist unfassbar.
Hört mich auf. Ja.
Edgar Davids, es
Edgar
war wirklich,
Davids. Yeah.
Das war eine gestörte Zeit und im Herzen bin ich auch eher pro Milan, aber ich glaube, ich habe eine kleinere Tendenz zu Inter. Aber da kann man ja fühlen nur ins Blaue raten, finde ich, bei dem Spiel.
Ja. Genau. Ich denke, eins kann ich, bevor ich vielleicht Niklas übergebe, man kann wirklich sagen, die Besetzung im Sturm ist auf jeden Fall Inter besser. Also da kann ich auf jeden Fall das Ganze bestätigen. Ja, ich habe aber im Tor, in Maignan, also der, ich liebe den Torhüter, der ist so, so stark, wirklich.
Ja.
Und dann, also das Ganze harmoniert für mich auf Milans Seite etwas besser im Großen, also im Gesamtpaket. Und auch spielerisch sehe ich die, man kann sagen, die sind Außenseiter im Spiel, okay. Wie zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, wenn Real gegen Chelsea spielt, dann würde man ja auch sagen, Chelsea ein leichter Außenseiter, so nach dem Motto. Also es ist jetzt nicht hier Real-Chelsea-Verhältnis, sie sind sehr nah beieinander, Augenhöhe auf jeden Fall, aber ja, ich sehe personaltechnisch Inter schon stärker als AC. Aber nichtsdestotrotz machen sie halt das spielerisch das Ganze nochmal aus und von daher kann ich eigentlich labern, was ich möchte, ich bleibe eh bei AC, egal was passiert, von daher wünsche ich mir auf jeden Fall die Mailänder, die Roten im Finale.
Rossoneri. Ja, ich finde halt auch bei dem Duell, wie ihr ja schon gesagt habt, sehr für mich auch sehr eindeutig, dass offensiv momentan Inter eigentlich über die besseren Individualisten verfügt, über die bessere Spielanlage. Bei AC finde ich es aber nach wie vor beeindruckend, wie sie diesem typischen italienischen Ruf gerecht werden. Die kassieren halt kaum Tore. Die spielen fast immer zu null oder fangen höchstens mal ein Tor. Ich weiß gar nicht, wann die das letzte Mal zwei oder mehr Tore kassiert haben. Das heißt, es kann natürlich auch sein, dass sich Inter da ein bisschen die Zähne dran ausbeißt an der Defensive. Das hat Milan ja auch in den letzten Runden sehr, sehr gut gemacht, dass sie einfach geguckt haben, dass sie hinten den eigenen Kasten sauber halten. Und das traue ich ihnen auf jeden Fall auch wieder zu. Deswegen für mich ist es nicht nur ein super geiles Halbfinale dahingehend, dass man einfach ein Stadtderby hat, sondern es ist halt einfach auch ein sehr spannendes Halbfinale, glaube ich. Nicht, weil ich glaube, dass wahnsinnig viele Tore fallen, aber weil ich einfach glaube, dass taktisch zwei komplett unterschiedliche Spielanlagen aufeinandertreffen werden. Und sowas finde ich eigentlich immer sehr, sehr interessant. Ich glaube auch, dass es am Ende in der Endabrechnung sehr eng werden wird. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es erst über Verlängerung oder Elfmeterschießen im Rückspiel am Ende entschieden wird. Und mein Herz schlägt aber auch ein bisschen mehr für AC, allein wegen Malik Ciao, weil ich es ihm einfach gönnen würde, dem Schalker, dass der ins Champions-League-Finale kommt. Favorit ist für mich aber auch Inter, deswegen glaube ich, würde ich am Ende des Tages mit einem knappen Sieg für Inter gehen und dem Finaleinzug. Ich wünsche es mir aber eher für AC.
Ja, es ist irgendwie gefährlich. Die Jungs tippen eigentlich immer richtig gut, also von daher. Vielleicht überhalte ich das Ganze, aber ja, AC Herzen hier. Wie sieht's denn bei Real und City aus? City, ja, die Mannschaft, glaube ich, der Champions League-Saison schlechthin. Real hat sich mal irgendwie wieder ins Halbfinale gespielt. Ob sie jetzt, also klar, also das Team muss man nicht schlecht reden, aber bei aller Liebe, wie sie das wirklich schaffen, Jahr für Jahr, wo man denkt, okay, jetzt reicht's. Schaffen sie es trotzdem immer wieder ins Halbfinale, ins Finale und holen sich auch den Titel. Das ist unglaublich. Von daher, also das wird ein richtig, richtig schwieriges Spiel. Aber ich sag's so, wenn es eine Mannschaft gibt, die es wirklich schafft, Real rauszuschießen, ist es einfach City. So. Auch in den letzten Jahren hätte ich keine andere Mannschaft, glaube ich, zugetraut, dass die Real rausschlagen kann, als zum Beispiel City. Bayern vielleicht in ihrer Topform wäre noch so eine Mannschaft, die Real schlagen könnte. Aber sonst ja, grenzt sich das Ganze stark ein. Und das Problem ist, je weiter Real kommt, desto, habe ich das Gefühl, erfahrener werden sie. Also diese typischen K.O.-Spiele, da liegt wirklich die Realstärke. Nicht in der Gruppenphase oder irgendwie sowas, sondern wirklich so Abviertel, Halbfinale. Wir erinnern uns ja stark an die letzte Saison, wo sie wirklich ja, komplett ein Drehbuch gespielt haben, meiner Meinung nach, Spiel für Spiel, komplett kranke Comebacks gezeigt haben, auch gegen City. City hat ja fast gewonnen gegen Real. Das hat wirklich 2 Minuten gefehlt oder so bis zum Abpfiff und da sind nochmal zurückgekommen oder 1 Minute sogar. Von daher, ich habe das Gefühl, es könnte wieder so ein Jahr sein, wo Real wirklich irgendwie ins Finale kommt und das Ding holt. Aber ich sage auch auf der anderen Seite, wenn es eine Mannschaft gibt, die Real schlagen kann, dann ist es City. Von daher gehe ich mal erstmal von dem Hinspiel und das Rückspiel schauen wir dann an, wenn es soweit ist. Aber ich glaube, City gewinnt zu Hause. Und da bin ich mal gespannt, wie es in den nächsten Wochen kommt. Weil Real hat ja ligatechnisch nichts mehr. So, da läuft nichts mehr. Sie haben jetzt den Copa del Rey gewonnen. Also Champions League haben sie sowieso. Da geht nichts mehr, außer wirklich den Champions-League-Titel. Real hat mit Kroos und Modric noch um 1 Jahr verlängert. Also vielleicht ist es für die auch nochmal Ansporn genug, das letzte Mal, so, also vorletzte Mal in dem Sinne, wenn sie schon so weit gekommen sind, auch den Pokal zu holen. Camavinga, unglaubliche Statistik, hat jetzt in seinem Alter alle Titel geholt, die er mit Real holen kann. In dem Alter, der ist der erste ever, dem es so gelungen ist. Also oh, ja, die individuelle Klasse ist einfach nur krass und die ist einfach oft entscheidend bei Champions League Spielen. Trotzdem, Hinspiel sage ich erstmal, City gewinnt das Ding. Ja.
Bist du dir da ganz sicher? Gerade in Madrid ist ja das Hinspiel. Also.
Nee, in City, oder?
Nee, das Hinspiel ist in Madrid.
In Madrid. Das ist halt das Ding zu letztem Jahr, weil da waren die Spiele von Real immer das zweite dann zu Hause. Jetzt ist es genau umgekehrt. Und
sorry, unentschieden das erste Spiel.
Ich tue mir da wirklich schwer. Das ist, ja, wäre jetzt tendenziell auch so mein Tipp gewesen, aber ich sag nicht, wie Rain Rooney das so charmant gesagt hat, dass City die wegfegen wird. Das ist so typisch Briten, die nehmen sich da jetzt sowas raus, weil Haaland die komplette Liga, die ganze Gemüseliga da zerschossen hat. Aber uns dann letztes Jahr immer gesagt bekommen, hier, ja, die Bundesliga. Und dann Haaland stellt da Rekord auf Rekord auf. Deswegen, also so hochnäsig, glaube ich, sollte man nicht gegenüber Real sein, weil das ist der schlafende Riese. Wenn du den einmal irgendwie ärgerst, die kommen mit der kompletten Peitsche und foltern dich im Rückspiel. Nur, wie gesagt, die Konstellation ist so, dass sie leider das Hinspiel in Madrid haben, im Vergleich zu den Vorjahren war es, glaube ich, immer andersrum. Deswegen sage ich auch eher tendenziell unentschieden, aber es wird ein Spiel auf Weltklasse-Niveau. Real lässt ja auch die Liga ein bisschen schleifen. Atletico ist, meine ich, auch von denen vorbeigezogen. Also, ja, die machen so quasi das Eintracht Frankfurt des großen Stils so und wollen nur die Pokalwettbewerbe holen und dann, ja, deswegen, ich sag schon am Ende, also für mich würde ich jetzt vorher Geld drauf tippen, wer weiterkommt, sage ich trotzdem nach wie vor Real, weil City hat es nachweislich nicht immer gezeigt, dass sie komplett durchziehen können, aber da haben sie jetzt, wenn sie das Brett jetzt mit Real rausnehmen, dann sind die Chancen sehr, sehr groß, dass sie am Ende dann der Sieger sind. Aber wie gesagt, für mich ist Real die größte Hürde im internationalen Fußball.
Für mich war wichtig, Niklas, Haaland, okay, schön und gut, aber manchmal habe ich das Gefühl, gegen richtig, richtig starke Teams ist er nicht der Game Changer. Hast du da vielleicht jemand anderes im Auge?
Ja, ich finde, was City so gefährlich macht, ist gar nicht pauschal nur die Personalie Haaland. Klar, Haaland ist am Ende derjenige, der momentan in allen Schlagzeilen ist, durch die unfassbare Anzahl an Toren, die er macht, auch durch die Art und Weise, wie er trifft. Aber ich finde, dass einfach in diesem Jahr die Spielanlage unter Pep im Allgemeinen sich nochmal weiterentwickelt hat im Vergleich zur letzten. Mag sein, dass es auch mit der Personalie Haaland zu tun hat. Aber ich finde, bei City ist gefühlt jeder gefährlich. Da kann ein Kevin De Bruyne mal einen Sahnetag erwischen. Da kann ein Bernardo Silva einen Sahnetag erwischen. Ein Jack Grealish. von der Bank kommt, ein Phil Foden, also gefühlt ist dort jeder, sage ich mal, ein Spieler, der so ein Spiel offensiv entscheiden kann, was wiederum einen großen Unterschied in meinen Augen zu Real Madrid darstellt, die halt, finde ich, sehr, sehr stark von den Personalien Vinicius und Benzema vorne abhängig sind. Wobei Rodrigo
ist jetzt auch in den letzten Spielen richtig
abgegangen. Rodrigo hat, und auch letztes Jahr, der ja bei den ganzen Aufholjagden, war das nicht sogar auch gegen City, hat er ja auch nochmal einen Doppelpack gemacht. Also der kann auch nochmal was bewirken. Ich finde halt trotzdem vom Kollektiv her ist Man City ein bisschen stabiler aufgestellt. Du hast vorhin gesagt, für dich ist City momentan die einzige Mannschaft, die Real schlagen kann international. Das würde ich auch zu 100% so unterschreiben. Ich würde aber auch die gleiche These umgekehrt aufstellen und sagen, ich glaube, in der aktuellen Form von Manchester City würde ich auch sagen, ist Real die einzige Mannschaft, die Man City schlagen kann. Ich mag dieses Attribut unschlagbar nicht, aber so wie die letzten Wochen spielen, ist das schon, das habe ich lange nicht mehr gesehen im Vereinsfußball. Das erinnert schon sehr an die spanische Dominanz mit der Nationalmannschaft 2010, 2012, 2008, als sie mit ihrem Tiki-Taka erfolgreich waren. Deswegen für mich ist das definitiv das vorgezogene Finale. Klar, müssen sie auch erstmal die Mailänder Clubs dann schlagen, wer auch immer es wird. Aber ja, für mich ist Man City momentan mit großem Abstand die beste Mannschaft der Welt, fußballerisch. Und Real Madrid ist einfach das Team der Champions League der letzten Jahre. Und dass man die selbst letztes Jahr, sage ich mal, wo es vielleicht Real zwischendurch auch Phasen hatte, wo man gedacht hat, boah, weiß ich nicht, ob das so krass ist. Aber die sind immer zurückgekommen, weil die einfach diese Champions-League-Erfahrung haben, diese unfassbare Mentalität. Und ich glaube, genau das wird am Ende auch der Schlüssel sein. Ich rechne auch damit, dass viele Tore fallen. Das System von Pep kannst du durch schnelle Konter, was Real sehr entgegenkommt, durchaus auch knacken in der Defensive. Es wird aber super schwer sein, die Offensive von Man City irgendwie in den Griff zu bekommen. Deswegen bin ich mir auch noch nicht so zu 100% sicher, in welche Richtung es geht. Ich würde sagen, wenn Pep mit Man City den Titel in der Champions League nochmal holt, dann ist es dieses Jahr. Deswegen wäre meine kleinere Vermutung oder mein kleinerer Tipp, dass ich Man City dieses Mal leicht vorne sehe. Aber es kann auch genauso gut in Richtung Real kippen. Was das Hinspiel betrifft, würde ich auch mit einem Unentschieden gehen. Ich glaube nicht, dass City im Bernabeu gewinnt. Sollte City das Hinspiel gewinnen, dann würde ich sogar relativ weit mich aus dem Fenster lehnen und sagen, dass City am Ende auch ins Finale einzieht. Aber im Bernabeu, in einem Champions League Halbfinale, weiß ich nicht. Das muss man, da muss man Real erstmal schlagen. Deswegen für mich auch hier ein enges Spiel. Leichter Ausschlag zu den momentan unfassbar starken Mannen von Pep. Und deswegen leichte Tendenz zu Man City über zwei Spiele.
Jo, es wird britisch, Leute. Aber gehen wir ins Deutsche zurück. Und zwar, weil wir natürlich auch ein bisschen über den letzten Spieltag quatschen. Köln hält die Klasse. Erstmal dazu. Glückwunsch, tolles Spiel. Hätte echt keiner gedacht, in Leverkusen zu gewinnen. Also die Freude vom Trainer hat man wirklich richtig gesehen, wie wichtig diese Punkte waren. Aber ich glaube, das interessantere Spiel war einfach Mainz-Schalke. Wo, ich weiß nicht, Niklas, ob du dran geglaubt hast, aber bei mir, das wäre das Letzte, was ich gedacht hätte, dass ihr die Mainzer da schlägt. Aber man muss ja auch sagen, Elfmetersituation, der späteste Treffer in der Bundesliga-Geschichte, also hat irgendeine höhere Macht diese Saison, ein bisschen die Hände so ein bisschen Finger im Spiel, sodass ihr unbedingt in der Liga bleiben wollt oder sollt?
Das weiß ich nicht. Ich finde einfach, man hat einfach das Spiel in Mainz wieder gemerkt, wie krass mental stark die Schalker Mannschaft momentan in der Rückrunde ist. Die sind sicherlich nicht die besten Fußballer, aber das musst du erstmal schaffen, auch in so einer Situation. Du gehst in Führung in Mainz, bei einer wirklich formstarken Mainzer Mannschaft in der Rückrunde, die kommt zurück. Dann gehst du wieder in Führung, die kommt wieder zurück. und dann einfach da in der Nachspielzeit nochmal eine Schippe drauflegen zu können. Ich muss auch am Ende des Tages sagen, klar war das natürlich jetzt mit der letzten Aktion der Siegtreffer, aber ich muss auch ehrlich sagen, was Schalke vorher schon für Chancen liegen lassen hat, über Terodde, über Bülter, über Skarke, das waren ja wirklich so viele 1-gegen-1-Situationen. Für mich war der beste Spieler auf dem Feld auch ganz klar Robin Zentner, das muss ich ganz klar so sagen, ja, was der da alles rausgeholt hat. Also ich finde, Schalke hat auch ein wirklich gutes Auswärtsspiel gemacht. Ich habe vorher auch nicht hundertprozentig darauf vertraut, dass Schalke das Spiel gewinnt. Ich habe aber schon vor ein paar Wochen, glaube, Erik erinnert sich bestimmt noch dran, habe ich auch schon gesagt, ich glaube von unserem Restprogramm, dass wir am ehesten gegen Mainz was holen, weil wir gegen Mainz statistisch immer relativ gut ausgesehen haben in den letzten Jahren. Deswegen habe ich da schon ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass man zumindest was mitnimmt, weil die nächsten Wochen werden einfach hart. Dass es jetzt am Ende 3 Punkte sind, ist natürlich super geil. Der Support wieder absolut top. Wie gesagt, die Mentalität überragend, muss ich ehrlich sagen. Man hat so ein bisschen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, klar, ich habe natürlich auch Vereinsbrille auf, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Schalker, die sind einfach nicht tot zu kriegen momentan so und gehen diesen Spieltag natürlich auch im Abstiegskampf als großer Gewinner raus, weil eben auch der VfB verloren hat, weil Bochum eben auch die Punkte nicht geholt hat. Aber sicher ist man damit natürlich noch lange nicht. Trotzdem ist es ein großes Ausrufezeichen gewesen, denke ich, dass man nach dem Spiel gegen Bremen jetzt eben auch gegen Mainz hat nachlegen können und die Mentalität passt, die Stimmung wirkt zumindest sehr positiv bei Schalke in der Kabine intern und es ist einfach für jeden Schalker, mit dem ich jetzt auch gesprochen habe und so, oder was man auch im Stadion so gesehen hat und mitbekommen hat, ist es einfach momentan so eine emotionale Achterbahnfahrt. Alle gehen da so 100% mit, alle stehen zu 100% hinter der Mannschaft, da gibt es keine Pfiffe, da gibt es nichts. Und ich glaube, dass, wenn Schalke am Ende die Klasse hält, dass das auch einer der ganz, ganz wichtigen Schlüsse ist, im Gegensatz zur Abstiegssaison, wo es ganz, ganz andere Bilder gab, wo die Mannschaft ausgepfiffen worden ist, teilweise schon in der ersten Halbzeit, wo am Ende ja mit dem negativen Höhepunkt nach dem Abstieg, dass da die Spieler ums Stadion gejagt wurden und so. Und jetzt ist es einfach eine komplett andere Atmosphäre. Jeder steht zu 100% dahinter. Die Schalker fahren mit immer mit zigtausenden hin, auch gegen Mainz waren wieder vor dem Stadion ganz viele Schalker ohne Karte, die trotzdem hingefahren sind, um einfach den Support zu geben und ich glaube, dass das am Ende des Tages auch ein Schlüssel sein kann, dieser Schulterschluss zwischen Mannschaft und Verein. Ich habe aber, wenn du mich jetzt fragst, so ob ich damit gerechnet hätte, dass Schalke überhaupt nochmal in diese Situation kommt nach der Hinrunde, hätte ich das klar verneint, weil die Hinrunde einfach so erschreckend war und Schalke spielt eine richtig gute Rückrunde für den Kader, den sie zur Verfügung haben. Und ich hoffe, dass man jetzt noch ja, 2 bis 3 weitere Punkte auf jeden Fall in dieser Saison holen kann, dann halte ich auch den Klassenerhalt für realistisch.
Ja, absolut. Vor allem hier über die Elfmeterszene können wir ja, wie gesagt, genau, wurde ja auch zur Häufe diskutiert. Ich habe es ja grob auch in die Gruppe reingeschrieben, dass man, finde ich, wenn man jetzt so am Wochenende sieht, in Selke, wie er an Hinkapier zieht, das sind natürlich jetzt unterschiedliche Situationen, aber in der einen wird quasi pro Stürmer entschieden oder beziehungsweise eher in beiden Situationen, aber halt mit einem komplett unterschiedlichen Ausgang, dass einmal der Verteidiger der Gearschte ist und in den beiden Fällen sogar eigentlich, aber bei dem einen wird halt nachgeguckt und bei dem anderen halt nicht, obwohl da halt später dann auch ein Tor entsteht und da finde ich es halt ja, schon ein bisschen seltsam und natürlich kann ich Bo Svensson in seiner Emotionalität da schon verstehen, dass er sich darüber sehr, sehr echauffiert und aufregt. Er hat sich ja auch im Nachhinein dafür entschuldigt. Aber man muss schon sagen, im Grunde willst du eigentlich so einen Elfmeter nicht gegen dich haben. Da würde, glaube ich, du als VfB-Sympathisant hättest auch gesagt, Alter, musst du den Elfmeter geben? Muss das jetzt ein Eingriff sein? Ich selbst als Bremer oder Niklas Feld sogar auch als Schalker sieht es auch ähnlich, dass es an sich natürlich eine dumme Aktion ist, klar. Aber so die Argumentationsgrundlage, die mag natürlich schon pro Elfmeter sein, aber für mich ist das in Summe einfach, ich weiß nicht. Also da sind wir wieder beim VAA, wann greift er wieder ein, wann nicht. Aber das ist ja eigentlich gefühlt eine Debatte, die niemals enden wird.
Tja. Aber
Wir hatten ja schon kurz gesprochen wegen der Elfmeterszene, Erik. Und wie gesagt, ich versuche da immer ein bisschen die Vereinsbrille abzusetzen. Muss sagen, in der Situation war es für mich aber ein klarer Elfmeter. Hatten wir ja schon drüber gesprochen. Klar gibt es vorher den Zupfer am Kragen von Wülter, aber das erste Halten geht ja von Katschi aus, als er nach hinten greift und da Wülter am Rücken zieht. Da hatte man zum Beispiel, oder ich zumindest hatte vom Bewegungsablauf eigentlich das Gefühl, dass Bülter erst Richtung zweiter Pfosten laufen wollte, also sich nach hinten absetzen wollte. Dann wurde er gehalten von Katschi, dann hat Bülter ein bisschen gezupft. Bis dahin ist für mich alles handelsüblich, weil beide Spieler ein bisschen arbeiten. Nur dann läuft Bülter vorbei und Katschi zieht halt, obwohl Bülter keine Chance auf den Ball hat, zieht er den halt komplett unnötig über 4 Sekunden lang am Trikot insgesamt vom Bewegungsablauf und zwar mit hoher Intensität. Und das sind ja die zwei Hauptkriterien beim Thema Halten. Die Intensität und die Länge. Und wer über 4 Sekunden im eigenen Strafraum so intensiv am Trikot zieht, tut mir leid, das ist aus meiner Sicht einfach nur dumm.
Ja.
Wenn man jetzt den Vergleich zur Selke-Szene zieht, bin ich aber auch bei dir. Auch da, finde ich, hätte man sich das zumindest mal angucken können oder angucken sollen. Ich finde es übrigens richtig, dass er das sich bei dem Schalke-Spiel angeschaut hat in so einer Situation. Sich die Bilder geben zu lassen und dann eine eigene Entscheidung zu treffen. Bei der Selke-Szene hätte ich mir das aber auch gewünscht. Da ist es zwar für mich ein bisschen was anderes, weil vorher ein leichter Check von Hinkapié kommt, dann das Ziehen von Selke. Da kann man sagen, es ist noch ein Kampf um den Ball, während die Szene Bülter gegen Katschi natürlich überhaupt nichts mit dem Ball zu tun hat, weil der Ball auf der anderen Seite vom Spielfeld ist. Insofern kann man die Szenen jetzt, finde ich, nicht pauschal miteinander vergleichen, aber das Ziehen war trotzdem sehr, sehr deutlich. Und auch mit hoher Intensität, da hätte der Schiri zumindest mal drauf gucken können. Und wenn er dann sagt, okay, im Zweikampf ist das für ihn in Ordnung, dann ist es so. Aber ja, wenn er es sich nicht selber anschaut, ja, dann kann ich verstehen, wenn bei Mainzern zum Beispiel so ein kleiner fader Beigeschmack ist, dass man sagt, na okay, auf der einen Seite wird ein klares, eindeutiges Halten eben abgepfiffen, nach Videoassistent und ein Elfmeter gegeben. Beim anderen wird ein klares, eindeutiges Halten einfach ignoriert. Da hätte man, finde ich, für die Transparenz ein bisschen mehr machen können. Wie gesagt, die Szenen sind nicht zu vergleichen aus meiner Sicht, aber also zumindest nicht zu 100%. Aber ja, ein bisschen, oder ich sage mal, auch für einen Laien, der vielleicht jetzt manchmal vorm Fernseher sitzt und vielleicht jetzt im Regelwerk sich nicht so zu 100% auskennt. Der könnte sich da vielleicht auch denken, naja, da waren wieder zweierlei Maß. Insofern finde ich, könnte man da in der Kommunikation auf jeden Fall arbeiten.
Ja, also man bleibt dabei dumm, dass man überhaupt so in eine Situation geht. Ich finde, Bülter wäre gar nicht, oder wäre das auch immer wahr, ich weiß nicht, ob das Bülter war,
Ja.
wäre gar nicht rangekommen. Und also das wäre gar nicht so gefährlich gewesen. Also, keine Ahnung. Naja.
Ja.
Schauen wir uns
Aber ich sag
direkt.
dazu nur, lang lebe der, nee,
König.
nicht der König, sondern Königsblau, meine Freunde. Sie sind wieder da. Passend zur Krönung von Prinz Charles.
Ja,
Königsblau wird hochgehalten. Habe ich
absolut
schon,
in die.
da habe ich schon ein
Ja.
Bild, da habe ich schon ein Bild auf Twitter gesehen, so von wegen Prinz Charles hier mit dem Königsblauen Schal.
Die absolut legendären Titel, die macht bei uns Erik, also der zaubert sich da
Neuerdings.
immer was. Nicht aus dem Hut, sondern aus dem Arsch.
Titelbeauftragte.
Neuerdings,
Titelbeauftragte.
ja.
Ja,
Immer
restliche
Titel.
Spiele. Freiburg schafft es wieder nicht, gegen Leipzig zu gewinnen. Das war
Ja.
auch interessant. Damit erstmal Top 4 für Leipzig. Sehr, sehr interessant, das Frankfurt-Spiel. Also zeigt eigentlich weiterhin, wie wir es letztes Mal schon gesagt haben, dass für Frankfurt eigentlich DFB-Pokal ein Muss ist, zu gewinnen, um da nochmal Internationalität zu genießen. Hoffenheim, sehr, sehr stark. Aber hey, der Kader macht es auch wirklich. Also, es ist, sie gehören nicht wirklich kadertechnisch da unten hin. Und von daher, ja, kann auch eine, wie Glasner schon wütend gesagt hat, wir müssen auch akzeptieren, dass eine Hoffenheimer Mannschaft auch gewinnen kann. Und was ich auch noch hinzufügen möchte, das ist immer wieder geil. So, die Medien nerven einen Trainer und dann berichten sie, wie geil seine Reaktion ist, dass sie ihn
Ja.
quasi nerven. So, oh, hat er jetzt mal richtig gut gesagt, so Glasner so. Aber die gleichen Fragen, die dazu geführt haben, kommen auch von den gleichen Leuten. Das ist unglaublich. Wie Glasner gefeiert wurde von den Medien, dass er so reagiert hat, aber wiederum genau die Fragen doch von diesen Medien kommen. Also,
Aber ich find's schwierig in der Situation, weil ich habe es ja in den letzten Wochen immer mal wieder gesagt, dass er sehr dünnhäutig war in den Pressekonferenzen. Und ich dachte mir schon, eines Tages wird er platzen. Und gerade so ein Spiel nach so einer ersten Halbzeit, wo er selber noch mit Rot vom Platz geflogen ist, weiß auch nicht, was er da verbal dem Schiri vorgeworfen hat, keine Ahnung. Aber klar, ich finde, als Frankfurt-Spieler, als Hasebe, wo er das in den Wort nimmt, wie der sich wie so ein, keine Ahnung, wie eine Mutter vor seine Kinder quasi wirft, finde ich super als Trainer. Aber es zeigt aber auch, dass da eine leichte Kritik dahinter steckt. Gerade die Sache mit der Kaderbreite, wenn er sagt, hier ein Hasebe, 39, macht das dritte Spiel jetzt hintereinander, hat Blut im Urin. Und ich finde, als Trainer, so als Reaktion, als Trotzreaktion auf eine blöde Frage, darfst du nicht irgendwelche Internas raushauen und schon gar nicht sowas, weil da stellen sich jetzt viele die Frage, ja Bruder, dann stell ihn doch einfach nicht auf. Dann stellen U23-Jährigen auf oder ändert das System, dass du nur mit zwei Verteidigern spielst, weil wenn das Hasebe nicht mehr mitmachen kann mit seinem Körper, dann irgendwann ist halt auch mal Schluss. Also, und da gab es jetzt auch schon diverse Kritik, Axel Hellmann und sowas. Und da stelle ich mir jetzt auch die Frage, ob es da nicht vielleicht sogar vorher sogar noch eine Trainerentlassung gibt. Also da brennt es ja gerade wirklich förmlich bei der Eintracht. Und die nächste Zeit ist ja nochmal eine Krisensitzung jetzt angesetzt worden. Wie gesagt, ich finde es im Grunde richtig geil. Ich liebe, wenn Trainer Emotionen zeigen. Und genau das hat sich eigentlich angedeutet, dass Glasner bald der Kragen platzt an den ganzen PKs. Ich habe es ja Woche für Woche im Prinzip gesagt, dass er, wie gesagt, möchte ich nicht drauf reagieren, sage ich nichts zu, mir egal, so nach dem Motto. Und es war nur eine Frage der Zeit. Aber ja, das ist trotzdem, wie er es dann letztendlich gemacht hat, kann man an sich gut finden. Aber ich sehe da auch eine leichte, wie gesagt, eine ganz, ganz leichte Kritik am Verein und an der Kadertiefe, an dem ganzen Konstrukt, gerade wie das gerade aufgestellt ist. Und da ist der Pokal jetzt die einzigste Möglichkeit, das wieder abzurunden, muss ich euch ehrlich sagen, weil damals, als sie die Europa League auch mit Jovic und so, haben sie ja auch nur über den Pokal damals erreicht. Das war auch ein Jahr zum Vergessen. Also deswegen, ja, die Frankfurter Eintracht ist einfach eine absolute Pokalmannschaft, muss man einfach festhalten.
Ja, umso mehr gilt es halt jetzt, diesen Titel zu holen.
Ja.
Gladbach
zu Hause. Warte mal kurz, wie ist es bei dir, Niklas? Machst du auch solche Anreden als Trainer? Wenn du Pressekonferenzen geben würdest?
Was ich in der Kabine sage, bleibt intern. Nein, Spaß.
Genau.
Ja, ich fand es auch, wie Erik sagt, hatte sich ein bisschen schon angedeutet. Ich finde auch, er hat in der Szene ein bisschen überreagiert. Klar, es kann er natürlich da indirekt auch sagen, er ist ein bisschen unzufrieden mit der Kaderplanung, dass er auf manchen Positionen so wenig Personal hat. Aber wie Erik sagt, wenn es so schlimm ist, dass jemand Blut im Urin hat, ja, dann stelle ich den Mann nicht auf. So, ich stelle ja auch keinen auf, der einen Kreuzbandriss hat, weil ich keinen anderen habe. So,
das ist eine blöde Frage. Wie bekommt man bitte Blut im Urin, nur weil man zu viel spielt?
Keine Ahnung.
Es hat irgendwas, ich habe jetzt die medizinischen Dinge auch nicht, hat glaube ich was mit Überanstrengung zu tun, dass dann irgendwie innerlich irgendwelche Äderchen platzen können und dann kommt das da rein, aber frag mich nicht genau.
Ich meine nicht, dass das jetzt komplett, also ich kann mich auch erinnern, dass ich mal Blut und Urin hatte, so das ist was, also ich sag jetzt nicht normal, aber kann manchmal passieren, aber ja, also ich weiß nicht, dieses Beispiel ist einfach so, er hat am Anfang schön reagiert, finde ich, dass die mal quasi einfach auf gut Deutsch ihre Schnauze halten sollen, nicht so dumme Fragen stellen sollen. Aber dann kam er halt mit einem dummen Beispiel her. Und dann
das ist so ein Art Schutzmechanismus, den er da gemacht hat in dem Moment.
Ja, genau. Und dann ist wieder seine Aussage, leider hat man den ersten Teil weg und dann ist man wieder auf Hasebe und Blut und Urin und ey, du sollst an deinen Spieler... Naja.
Vor allem frage ich mich, wie Hasebe das findet, wenn einfach der so rausplaudert.
Irgendwelche Internas halt, ja.
Denke ich auch so, ja, als nächstes kommt er und verrät die Pimmelgröße seiner Spieler.
Ja, und Moani, dem sein Penis geschrumpft, also was soll ich machen, Alter?
Ja, ich kann ja nichts machen, seitdem der keine Tore mehr macht, kriegt er keine Latte mehr unter der Dusche. Nein, keine Ahnung. Aber das ist halt so, ja, keine Ahnung, sind halt Internas, finde ich, die muss man nicht preisgeben. Man kann auch einfach sagen, der Mann ist alt und muss momentan ständig spielen, weil so viele Leute verletzt sind und wir da kein Personal haben. Das hätte völlig ausgereicht. Also weiß jetzt nicht, ob man da so interne Dinge preisgeben muss. Allgemein fand ich es auch überzogen. Der Reporter hat seine Frage ja noch nicht mal fertiggestellt. Also ja, ich finde, man hat ihm angemerkt, wie Erik sagt, der war sehr dünnhäutig, der war da sehr, ich will nicht sagen auf Krawall gebürstet, aber sehr angespannt und ein sehr straffes Nervenkostüm. Insofern, ja, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, dass man das jetzt ewig thematisieren müsste, aber ja, man merkt schon, was war jetzt, glaube ich, was, das 11. Bundesligaspiel in Folge ohne Sieg für die Eintracht. Da läuft es vorne und hinten nicht. Es ist wieder mal so eine typische schlechte Eintracht-Rückrunde. Wenn sie es mit dem Pokaltriumph krönen können, dann ja, sie bleiben in der Liga, sie spielen nächstes Jahr international und haben auch noch einen Titel geholt, dann war es am Ende wahrscheinlich sogar noch eine gute Saison. Ja, und wenn nicht, dann war es bis auf die Tatsache, dass man in der Champions League weitergekommen ist.
Nur mal
Ja,
ganz kurz,
schwieriges
aber wir werden auf jeden Fall Finale mit Glasner erleben, oder?
Thema.
Ich weiß es nicht, wie Erik ja auch gesagt hat, ich könnte mir vorstellen, dass es intern da gerade knallt. Ich persönlich würde der Eintracht aber schon dazu raten, weil ich glaube, jetzt einen neuen Trainer zu verpflichten, bringt tendenziell nur noch mehr Unruhe rein. Ich würde sagen, gib ihm das Finale und nach der Saison kannst du dich zusammensetzen und wenn du dann sagst, da sind intern Probleme, intern Streitereien, da gefällt uns vielleicht verschiedene Dinge nicht, wir haben vielleicht eine verschiedene Auffassung, eine verschiedene Ausrichtung, dann macht man einfach nach dem Finale einen klaren Cut zur neuen Saison. Ich halte es aber auch nicht für ausgeschlossen, dass die Eintracht sagt, ey, das ist für uns ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Und je nachdem, wenn sie jetzt gegen Mainz nächste Woche verlieren und gegen Schalke verlieren und so geht es weiter und du kommst dann mit einer
Ja.
Serie von irgendwie 13 Spielen ohne Sieg hin, dass sie dann vielleicht sagen, dann nehmen wir lieber nochmal einen neuen Impuls, weil dieses Spiel muss ja im Prinzip dann gewonnen werden.
Das
Insofern.
gleiche Szenario haben wir ja letztes Jahr gehabt, wo wir uns alle gewundert haben in der Relegation mit Kaiserslautern, als
Ja.
sie Marco Antwerpen entlassen haben vor dem Relegationsspiel. Wir wundern uns alle, ey, die sind auf dem dritten Platz. Aber hast du die Bilanz von Antwerpen die letzten Wochen halt gesehen? Ich glaube, der hat auch damals 6, 7 Spiele am Stück nicht gewonnen. Und mit so einem Gefühl gehst du nicht in solche wichtigen Spiele rein. Und letztendlich war Dirk Schuster genau der richtige Mann, der die Mannschaft mobilisieren konnte, der Dresden dann ja, besiegen konnte in beiden Spielen. Und dann jetzt, sage ich jetzt mal, als gefesselt, als gestärkter Aufsteiger ein absolut sehr gutes Jahr gespielt hat in Liga 2. Deswegen finde ich es ja spannend, auch was der HSV zum Beispiel macht. Da ist ja auch gerade das große Thema, ob man mit Walter weitermacht vor den entscheidenden Spielen, ob man ihn da jetzt nicht noch kicken sollte, falls es in die Relegation geht, weil er einfach zu stur an seinem System festhält. Und da finde ich Glasner tendenziell auch so ein Typ, der da ganz, ganz fest seine Strukturen hat.
Ja.
Klar, hier und da wechselt er mal, aber das ist halt. Ja, das hat man damals bei Wolfsburg auch schon kritisiert. Schmadtke hat das ja auch damals so formuliert, dass wir ein klares System haben und er ändert halt nichts dran. Deswegen, ich könnte es mir schon vorstellen, aber ich denke auch, wie du, dass sie das Finale noch durchziehen werden. Das passt sonst nicht zur Frankfurter Eintracht. Und ansonsten glaube ich auch, die Fans würden da auf die Barrikaden gehen, weil man ja die letzten 2 Jahre ein Finale gespielt hat und alles unter Glasner gefühlt so erreicht hat, zumindest auf Pokalebene. Und das wäre schon, sag jetzt mal, ein sehr komischer Schritt, aber in Summe würde es mich dann auch wieder nicht wundern.
Ja.
Ja.
Dann ganz kurz, Gladbach gegen Borussia, sorry, VfL Bochum. 2-0 zu Hause gewonnen. Ja, gut für die direkten Konkurrenten eigentlich, die anderen, die unten stecken. Aber du hast da jetzt das Ganze mit Maslum erwähnt in WhatsApp. Ja, also ich habe jetzt Maslum nicht gefragt, weil wir quatschen können, aber geht doch klar, also ist ja ein guter Bro von mir. Wenn ihr euch erinnert, wir haben mal drüber gequatscht, dass die ja, DFL leider, was Marketing technisch angeht und so weiter, ein bisschen ja, zurückliegt, auch mit Veröffentlichung der Spiele erst am Montag, beziehungsweise 0 Uhr halt von Sonntag auf Montag, wobei die anderen Ligen immer direkt Highlights hochladen. Sehr viele Leute vloggen dürfen Minuten und so weiter und so fort und dann hat DFL ein bisschen zurückliegt. Der Maslum hat da, es ist eine witzige Story, weil tatsächlich die E-Mail, die er erhalten hat, also Sport 1 hat ihn anscheinend geschrieben und gesagt, dass er bitte in Zukunft unterlassen soll zu vloggen, weil die Highlights Rechte quasi Sport 1 ja, unterliegen, weil die das teuer gekauft haben von der DFL. Diese E-Mail war nicht an ihn gerichtet, die war fake.
Okay.
Ja. Diese E-Mail wurde einigen Influencern mal geschickt von diesem Bastian Kurz, der Media Rights Chef. Und dann hat sich Maslum eben bei diesem Bastian gemeldet und gesagt, ey, stimmt das? Dann hat er gesagt, nein, tatsächlich ist diese Mail nicht, also ich habe die verfasst, ja, aber die ging nicht an dich, sondern viele weitere Influencer. Aber damit wäre dann auch für dich so einen kleinen Hinweis, also sprich, eigentlich hätte er weitermachen können, aber da, durch genau diese E-Mail hat er sich bei Bastian quasi melden müssen und dadurch ist Bastian nochmal auf ihn zugekommen und gesagt, hat gesagt, ja, das gilt dann auch für dich. Und jetzt müssen die zusammen klären, was er machen darf und was nicht. Also der Bastian hat sich in der E-Mail, wo er ihn geschrieben hat, ein bisschen gesprächsbereit gezeigt. Mal schauen, ob er dann wahrscheinlich vielleicht sogar montags mit den Highlights hochladen darf. Nicht immer direkt, wenn die Spieler fertig sind. Also, ja. Welcher Mensch sich Zeit nimmt, eine Fake-Account zu erstellen von dem richtigen, also von dem Bastian Kurz und dann nochmal dem Muslim der E-Mail zu schicken. Also, unglaublich. Aber, ja, ich keine Ahnung, in diesem Land wundert mich nichts mehr.
Ja.
Mittlerweile so, niemand gönnt dem anderen was, weißt du, und man versucht immer jeden direkt in Probleme reinzukommen oder was auch immer. Von daher, bitter für den Jungen, weil es, wie gesagt, der macht es echt gerne und der wollte es auch gerne hauptberuflich machen, also von daher, ja, ist es leider etwas, deswegen war auch mein Move damals so, dass ich gesagt habe, ey, ich habe keinen Bock, dass jemand die Kontrolle über mich hat, ich will die Kontrolle immer 24/7 haben und dann ist einfach Vlogging nichts, weil du vloggst, also Bundesliga-Vlogging ist nichts. Du vloggst, okay, schön und gut und eines Morgens wacht jemand auf mit Blut im Urin und denkt sich, so, der gehört jetzt gestrikt oder was auch immer.
Den drücke ich jetzt mal eine.
Ja. Den drücke ich jetzt. So ungefähr lief's ab, genau.
Aber es ist halt einfach in Summe mega nervig. Wir hatten das Thema vor ein paar Wochen schon, die DFL argumentiert das immer mit Digitalisierung hier und da. Dagmar Hopfen hatte damals, die wurde ja extra für ihren Vorschlag damals zur Präsidentin gewählt. Man will sich da innovativ zeigen für mit VR-Brillen, dass du dann typische Statistiken sehen kannst auf dem Spielfeld. Also solche dummen Sachen hat man, plant man da, aber dann kriegt man es nicht mal geschissen, einigermaßen die Fernsehrechte da groß zu verteilen. Weil die Rechte liegen jetzt bei Bild.de, dass man da erst die Highlights zeigen kann am Montag und dafür brauchst du da Bild Plus und dann Sportschau darf auch erst Montag hochladen, die YouTube-Highlights. Wer guckt denn überhaupt heutzutage noch analoges Fernsehen? Also die Zeiten sind vorbei und da muss sich einfach mal die DFL oder generell DFB auch mal einfach mal anders aufstellen und auch mal sagen, hier, wir brauchen eine andere Lösung, wenn Sky zum Beispiel direkt die Premier League Highlights hochladen darf, aber zur Bundesliga dürfen sie es nicht. Das ist einfach nur erbärmlich und ja, ich finde es einfach schade, dass man da mit solchen Leuten, die Emotionen und sowas im Blog quasi ja, mit reintragen, dass man da als eine jüngere Generation noch ein bisschen Zugang bekommt, gerade weil YouTube eine große Plattform ist und dass man die dann irgendwie auf irgendeiner Weise sperren muss oder sonst irgendwie, ist halt einfach genau der falsche Weg, absolut.
Tja, genau, aber das war jetzt, wie gesagt, nur eine Info, weil jetzt bezüglich des VfLs und das Ganze jetzt aktuell ist.
Ja.
Von daher, ich hab direkt mit ihm morgens telefoniert, als ich das gelesen habe. Und ja, also im Endeffekt kann man nur sagen, okay, DFL schön und gut, aber auch der eine oder die eine oder egal was das war, die Person, die wirklich dann auch sich die Zeit genommen hat, nochmal ihm persönlich diese E-Mail weiterzuleiten und sogar eine Fake-E-Mail also wenn es Freenet, @Freenet-Mails euch mal erreichen, das sind tatsächlich kostenlose erstellte E-Mails, bitte nicht ernst nehmen. Augsburg zu Hause, das hat mich überrascht. Wir haben unentschieden getippt, also ich habe unentschieden getippt, glaube ich. Und die haben jetzt gewonnen gegen Union, aber zeigt auch, dass Union auswärts eigentlich immer eine Mannschaft ist, die zu schlagen ist. Ne? Also nicht diese alte Försterei-Unioner-Mannschaft, aber hat jetzt auch nicht großartig viel für die geändert. Ich meine, klar, Leipzig ist jetzt mit rein, aber Freiburg hat verloren, Leverkusen hat verloren und das war so ein bisschen mit Unioner Glück, sage ich mal, dass die ja dieses Spiel nicht haben gewinnen können und jetzt da oben weiterbleiben.
Dafür steht dann am Wochenende das Spiel gegen Freiburg auf der Agenda und das, sage ich mal, da geht es nicht um die Wurst, sondern da geht es um den gesamten Grill in dem Spiel. Also
ja, Schweinenackt an der alten Försterei, so sieht's aus. So.
Genau, da der Weber-Grill.
Aber anderswo in Berlin, da wurde gefeiert. Das war, ja, was soll ich sagen? Hätte ich nicht gedacht, die Hertha lebt, wenn man es als Leben bezeichnen kann. Also, es war zwar ein Sieg, aber vieles ist ja nicht. Also, die haben ja immer noch, ich glaube, 3 Punkte Abstand jetzt auf den Nächstplatzierten
ja,
oder
auf
so.
Bochum, ja.
Ja, also, das ist schon schwer.
Auf Bochum oder auf euch, ja.
Genau, wichtige Punkte und es bleibt unten spannend. VfB Stuttgart, ich denke, da kann man zu Hause noch wichtige Punkte holen, wie zum Beispiel am letzten Spieltag gegen Hoffenheim. Ich denke, mit einem Dreier, wenn man das nochmal wirklich schafft zu holen, dann wäre für mich Relegationssafe so für den VfB. Wenn die wirklich noch schaffen könnten, ein Spiel zu gewinnen. So nach dem Motto.
Ja.
Aber jetzt Bremen. Das war knapp. Du hättest wahrscheinlich etwas härter dir vorgestellt. Beziehungsweise deine typische Bezeichnung Zahnarzttermin. Einmal im Jahr.
Dazu muss ich sagen, den Zahnarzttermin haben wir immer in München. Wenn man mal in die Statistik guckt, Bremen gegen Bayern in Bremen, waren die Spiele schon immer vermehrt eng und haben die Bayern mit immer so 2 Toren mehr gewonnen. Aber zum Spiel, Bayern war halt dominant, was ich erwartet habe, hat natürlich auch verdient gewonnen. Aber die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, also die Großchancen, die sie jetzt hatten, lass mich nicht lügen, aber die konnte man an der Hand abzählen. Jetzt, wenn die Bayern-Fans mir sagen, ja, Bremen hat dafür gebunkert, aber ich fand, gerade in der ersten Halbzeit hatten wir sogar tendenziell die größte Chance mit Christian Groß. Und wenn der das Ding einfach mal aus dem Nix reinhaut, dann hast du gerne mal die Bayern an den Eiern. Also gerade in der Verfassung mit dem Fußball, den sie spielen, das habe ich vorhin auch schon zu Niklas gemeint. Ganz ehrlich, also irgendwie unter den, ich sehe noch keine Tuchel-Handschrift. Klar, der Kader ist auch nicht so 100%ig zugeschnitten, aber jetzt zu argumentieren, es seien keine Thomas-Müller-Spiele, immer noch kein Mathis Tell reinzubringen, stattdessen lieber ein Mané, der komplett blass war, der keinen Zugriff hat in der ersten Halbzeit. Meine Fresse, was war der wirklich schlecht in der ersten Halbzeit? Also das von einem Spieler eigentlich mit einem Weltformat, da habe ich nur mit dem Kopf geschüttelt, als ich das gesehen habe. Und ja, am Ende, wie ich schon sagte, verdienen die Bayern natürlich absolut verdient. Gewinnen die Bayern absolut verdient in Bremen. Bremen ist halt nochmal ein bisschen rangekommen durch ein schönes Tor von unserem Kasseler Junge. Sehr schön, aber
auch
danach...
mehr als ein Tor.
Aber danach hat man nochmal vielleicht sich versucht, um was aufzubäumen. Ja, war jetzt am Ende jetzt nicht so, dass man die Bayern noch kitzeln konnte. Sie haben es dann schon souverän runtergespielt, aber ich sag euch ehrlich, wenn die Schalker weiterhin so eine Moral aufweisen, dann könnten die Schalker auch die Bayern kitzeln am Wochenende. Dann ist da vielleicht sogar der nächste Stolperstein, auch wenn ich da jetzt, Niklas mir da wahrscheinlich nicht zustimmen wird, aber der aktuelle Fußball, den Bayern spielt, ist sehr auf Kante genäht. Und das habe ich gegen Freiburg, gegen Dortmund selbst, ohne den Kobelfehler, wer weiß, wie das Spiel dann gegangen wäre. Und danach sind die Dortmunder ja komplett eingebrochen. Wer weiß, wie das abgelaufen wäre, aber wäre Fahrradkette. Am Ende werden die Bayern dann doch wieder Meister. Aber man muss schon konsternieren, in diesem Jahr waren sie schlagbarer denn je.
Das stimmt. Bayern hat ja noch mit Leipzig, genau. Leipzig war das schwierigste Spiel.
Schalke, Leipzig und Köln am letzten, ja.
Schalke, Leipzig, Köln, genau. Also ja, Ich denke, unter anderem wird, ich glaube, ihr habt ja unentschieden getippt oder so. Oder lass mich nicht lügen, sogar mal vielleicht ein Sieg für Leipzig in der Prognose. Also, und Mainz irgendwie, letzter Spieltag gewinnt gegen Dortmund, irgendwie sowas was bei euch. Also, ich sehe es noch nicht durch für beide Mannschaften. Ich kann jetzt, okay, klar, mit jedem Spieltag kann man sicherlich sagen, ey, hier Bayern gewinnt oder was auch immer, aber momentan, Borussia Dortmund, was die spielen, diese Souveränität krass, weißt du? Dann also mit 6-0 Wolfsburg rauszuhauen, ist auf jeden Fall ein Ding, das muss man erstmal so schaffen. Und von daher, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass Bayern wie immer mal im Zuschluss Meister wird. Also für mich ist Borussia Dortmund immer noch sehr, sehr nah dran.
Klar.
Und es hat was mit Pech zu tun gehabt, dass die halt eben, ja, irgendwie mal zu dumm sind, manchmal die Punkte über 90 Minuten zu bringen. So irgendwie sowas nach dem Motto. Also, ja. Von daher, Borussia Dortmund, Wolfsburg, das Ding war einfach krass. So muss man auf jeden Fall die ganzen Spieler loben. Aber ich glaube auch, in ihrem Zuhause speziell sind sie wirklich, ja, auch vor der Kulisse und so weiter, da sind sie wirklich gerne und spielen gerne. Man hat es gesehen. Adeyemi muss ich mal loben, weil ich den immer sehr, sehr kritisiert habe, dass warum jetzt Borussia Dortmund ihn geholt hat. Aber ja, ich denke auch für mich in den Lehre, dass man immer eine gewisse Zeit braucht, auch ein bisschen ranzukommen und so weiter und so fort. Ich meine, Talent hat man, schön und gut, aber du musst arbeiten, dass du dieses Talent dann auch verwenden kannst. Und man sieht das dann doch, dass er gearbeitet hat und an sich gearbeitet hat und geschaut hat, dass er wirklich ins Dortmunder System passt. Und ja, Sprungkraft kommt auch nicht aus dem Nirgendwo. Also das hat er anscheinend auch trainiert. Von daher, Lob. Ich bin auch gern so eine Person, die dann sagt, ich hab falsch gelegen und der Spieler überzeugt mich mittlerweile so wirklich richtig, richtig gut. Ich denke, ja, wenn er so weitermacht, ist auf jeden Fall ein gesetzter Mann in Zukunft. Ja. Abschließende Worte vielleicht, Niklas, noch?
Ja, würde ich unterschreiben. Also BVB natürlich mit einem Statement-Sieg, wer 6-0 gewinnt gegen eine Wolfsburger Mannschaft, die ja selber auch noch um die internationalen Plätze spielt und so, das ist schon ein Statement, dazu noch ein verschossener Elfmeter. Ich muss aber auch sagen, und das soll jetzt nicht irgendwie die Leistung der Dortmunder schmälern oder sowas, ich muss aber auch sagen, dass der Auftritt von Wolfsburg speziell in der, so ab Mitte der ersten Halbzeit, auch einfach wahnsinnig erschreckend war. Also, dass die hinten gespielt haben, war auch einfach bodenlos scheiße, muss man ehrlich auch mal so knallhart sagen. Trotzdem hat sich der BVB da natürlich wie in einen Rausch gespielt. Ich hätte es interessant gefunden zu sehen, wie das Spiel verlaufen wäre, wenn die Bayern Punkte liegen lassen hätten, weil es ist ja irgendwie immer das Phänomen, wenn die Bayern patzen, dann tut sich Dortmund auch doppelt schwer. War ja vor, wann war es, 2 Wochen oder so auch so, wo Dortmund dann gegen wen waren das, Punkte liegen lassen, am Bochum oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall, ja, weiß ich nicht, ob das dahingehend dann anders gelaufen wäre, aber das ist natürlich rein spekulativ. Insgesamt ein hochverdienter Sieg, wenn es jetzt wieder darum geht, welche Mannschaft den besseren Eindruck im Meisterkampf hinterlassen hat an dem Spieltag, dann ist es natürlich der BVB, ganz klar. Bayern, auch was Erik zu den Bayern gesagt hat, kann ich nur zu 100% unterschreiben, da ist noch keine Tuchel-Handschrift, das ist alles, auch die Siege, die sie holen, ist momentan sehr so gezittert. Gegen Hertha hatte ich auch das Gefühl, die haben da super souverän gewonnen, aber ich hatte auch das Gefühl, auch nur weil Hertha gar nicht nach vorne gespielt hat. Bei Bremen muss ich auch sagen, in der zweiten Hälfte waren die Bayern klar überlegen, ja, aber eigentlich auch nur bis zu dem 2-0. Danach hatte Dux eine Chance und Stay eine Chance und also da ging es wirklich immer und immer weiter. Und ich glaube auch, wenn der Anschlusstreffer nicht erst in der 87. Minute gefallen wäre, sondern vielleicht 10 Minuten früher, dass die Bayern dann auch nochmal ordentlich geschwommen hätten, weil denen dann der Arsch auch wieder auf Grundeis gegangen wäre. Also so richtig überzeugend sind die Bayern nicht. Ich habe ja in meiner Prognose trotzdem drin gehabt, dass ich glaube, dass es die Bayern am Ende irgendwie machen, weil sie dann eben am Ende doch die Bayern sind, die dann eben, wenn es drauf ankommt, häufig mal die knappen Spiele gewinnen. Trotzdem.
Ja, muss ich auch ehrlich sagen, also der Restprogramm, sorry, aber wie du schon sagst, wenn man Bayern ist, dann...
Ja, auf dem Papier für Köln geht es um gar nichts mehr. Klar, wer Baumgart kennt, der weiß, die werden nichts abschenken. Ja. Für Schalke geht es genau, für Schalke geht es natürlich
Zu Hause, Bro.
Ja, und genau, für Schalke geht es natürlich um super viel, aber Schalke ist natürlich von der Qualität her Lichtjahre von den Bayern entfernt. Und RB Leipzig, je nachdem, wer was jetzt am Spieltag passiert, die haben dann auch noch ein Pokalfinale, dann spielt man zu Hause. Wenn man Meister werden will, muss man diese Spiele halt gewinnen. Und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, wenn wir die letzten Jahre gucken, war es ja häufig so, dass die Bayern die Dortmunder häufig kurzen Prozess, mit den Dortmundern häufig kurzen Prozess gemacht hatten, gegen Leipzig meistens die Nase vorn hatten. Also die haben ja meistens in den direkten Duellen dann eben auch performt. Deswegen geht mein Tipp trotzdem Richtung Bayern München. Aber klar, die Form ist nicht gut. Die Spielanlage ist nicht wirklich da. Man hat das Gefühl, da brennt es immer lichterloh in der Defensive. Vorne machen sie viel zu wenig Tore momentan. Zur Winterpause habe ich gesagt, ey, die werden dieses Jahr safe 100 Tore schießen in der Liga. Ja, davon sind sie jetzt auch wieder ein ganzes Stück entfernt, weil einfach in der Rückrunde die Tore auch fehlen. Insofern, ja, ich glaube, beim BVB ist es momentan die bessere Einheit. Da erkennt man auch mehr Spielanlage. Aber trotzdem glaube ich einfach, das Restprogramm ist in Ordnung für die Bayern. Und wer die Bayern kennt, der weiß, die sind in der Pole Position. Und ich glaube im Zweifel, dass sie sich das dann nicht nehmen lassen. Aber ja, wir werden sehen.
Yes, yes, yes. Ich muss auch noch sagen, krass, der arme Sommer, der kassiert nur Banger-Tore eigentlich dieses Saison. Als er dieses Tor kassiert, da dachte ich mir, Junge, denn was will er sich, was wird er sich bitte innerlich vorstellen jetzt?
Er ist Digga, halt zu klar. War wieder ein paar Zentimeter zu kurz, ja.
Genau.
Digga, was soll ich da bitte machen, Alter? Danke, Alter. Genau. Und Erik fängt ab morgen an.
Zu work, oder? In der Schule, ja, yeah, wie Niklas Gut, das auch macht.
Mr. Lehrer, Mr. zukünftiger Lehrer. Yeah. Ja, du berichtest dann uns wöchentlich über deine Erfahrungen und genau. Abenteuer mit den.
Was
mit
musst
den
du morgen unterrichten? Weißt du schon, welche Klasse oder welche Fächer?
Dritte.
Sexualkunde,
die
oder?
Dritte, in Sachunterricht und Mathe.
Ui, stark.
Direkt mal vier Stunden, die ersten vier Stunden direkt mal Nachhilfe. Vertretung.
Ja, dann wünschst du mir eigentlich an der Stelle viel Spaß, ne?
Ja, da habe ich letzte Woche auch gemacht. Also in der dritten.
Ach, stark.
Spaß. Viel Erfolg.
Spaßig, Spaß.
Ich denke, in Zukunft können wir dann auch das Ganze hier familienfreundlicher gestalten. Ne?
Auf jeden Fall. Wenn wir die ganzen Beleidigungen auslassen. Kiddies,
wenn die dann unseren Podcast hören, also bitte.
Ist so, ist so.
Extra für die Kinder halten wir uns zurück.
Ja, es leben die Kids. Leute, wir sagen an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns natürlich dann auch nächste Woche wieder bei einer weiteren Folge Kick and Talk. Danke an Niklas, danke an Erik. Bleibt fit, schön Champions League Woche und natürlich Bundesliga. Bis dann. Ciao, ciao.